Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
In Kontext beschäftigen wir uns jetzt mit dem Mittelmeerraum. Wo man hinblickt, am südlichen Mittelmeer sind Demokratiebewegungen im Gang. Und sie lassen hoffen, es könnte unter Umständen bald schon ein gemeinsamer, ein demokratischer Mittelmeerraum entstehen. Das wäre eine neue historische Etappe in diesem Raum, der schon immer geprägt war von Gegensätzen. Doch welche Trennlinien, was für Denkbarrieren müssen da überwunden werden, vor allem auch in Europa? Und was überwiegt letztlich? Verbundenheit oder Trennung? Dazu nun das Gespräch mit Wolfgang Kaiser, Professor für Neuere Geschichte an der Pariser Sorbonne und Spezialist für die Geschichte des Mittelmeeres. Die Fragen stellt Christoph Keller.
Wolfgang Kaiser, Libyen wird Landstrich um Landstrich, so zumindest den Eindruck, den wir haben, jetzt befreit. In Tunesien gibt sich eine verfassungsgebende Versammlung. Auch in Ägypten haben demokratische Kräfte gesiegt. Welche Bedeutung, mal ganz generell gesehen, haben diese Ereignisse im Maghreb für den mediterranen Raum?
Eine große Bedeutung natürlich, auch wenn die Bewegungen in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich sind und es noch keineswegs entschieden ist, ob die Freiheitsbewegungen sich auch wirklich durchsetzen können. Aber es ist klar, dass nach Jahrzehnten einer bleiernen Zeit der Unterdrückung mit nicht vielleicht Zustimmung, aber mit Zuschauen der europäischen Staaten etwas in Bewegung gekommen ist, was wir unbedingt unterstützen sollten.
Eine bleierne Zeit im Süden des Mittelmeers. Rückt durch das Aufbrechen dieser bleiernen Zeit der Norden und des Südens Ihrer Meinung nach wieder ein Stück weit näher zusammen?
Das hängt vom Norden ab, denn die Bewegung beispielsweise in Tunesien, wo ich Freunde habe, ist da eine Bewegung auf Europa zu. Und es hängt sehr stark ab vom Norden, von der Europäischen Union, ob diese Chance, die ausgestreckte Hand, ergriffen wird und wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker und den Wunsch nach demokratischen Verhältnissen und nach verbesserten Lebensumständen angemessen unterstützen wollen. Wir sollten das Selbstbestimmungsrecht der Völker achten, das heißt auch das Selbstbestimmungsrecht über die Werte, religiösen, politischen, freiheitlichen Werte achten. Und natürlich, vor allem würde ich sagen, aufgrund meiner Erfahrung, die Rechte der Frauen unterstützen. Denn das ist nun wirklich etwas, wenn man Tunesien und auch Algerien etwas kennt, sieht man, dass in den Universitäten sehr viele Mädchen, junge Frauen sind sehr selbstbewusst, gut ausgebildet. Und diese jungen Frauen haben für sich selbst, für ihre Rechte und ihre Freiheit gekämpft.
Das war ja einer der großen Hindernisse in diesem sogenannten Barcelona-Prozess, wo ja die Anrainerstaaten des Mittelmeers zusammengeführt werden sollten, ist auch ein Hemmschuh bis heute in dieser Union de la Méditerranée, die von Nicolas Sarkozy aufgegleist wurde, dass man gesagt hat, ja, da hat es eben Diktatoren an der Macht in all diesen Ländern, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Dieser Faktor scheint jetzt doch zumindest ein Stück weit aufgehoben zu sein.
Wenn man der Presse und den neueren internen Papieren trauen kann, geht es etwas in die Richtung, sich zu verabschieden von einer Union für das Mittelmeer, die als eine Serie von Minister- und Gipfeltreffen geplant war mit einem Co-Präsidenten Mubarak, der nun der Europäischen Union abhanden gekommen ist. Aber es ist natürlich klar, dass die Grundprobleme bleiben bestehen bei dieser Nachbarschaftspolitik. Wenn wir den Prozess der Demokratisierung und der Freiheitsbewegung unterstützen wollen, müsste wesentlich mehr investiert werden. Und man müsste sich eben auch ein Stück weit verabschieden von den Routinen der westlichen Politik, alles sofort auf Gipfeltreffen zu beschränken.
sowohl das, was wir als den Barcelona-Prozess bezeichnen, wie auch die Union pour la Méditerranée, das basiert ja auf einer Art Konzept dieses mediterranen Raumes, ein Konzept, das Fernand Braudel ja mal als eine große Badewanne einer gemeinsamen Kultur bezeichnet hat. Ist dieser Blick auf diesen mediterranen Raum so richtig?
Der Anschluss ist von Nicolas Sarkozy, als er seine Union pour la Méditerranée vorgestellt hat vor der Presse, bewusst gemacht worden. Er sagte in der Pressekonferenz, j'ai lu mon Braudel. Und es steht dahinter natürlich ein Konzept einer kulturellen Einheit des Mittelmeerraums, allerdings mit einer spezifischen Stoßrichtung. L'Union de la Méditerranée kann man in eine ganze Reihe von Projekten einordnen, die bis auf Gottfried Wilhelm Leibniz zurückgehen, sein Projekt, das sich an Ludwig XIV. Richtet und für die Eroberung Ägyptens plädierte, sozusagen als Verwirklichung des Anspruchs des katholischen Königs, nicht nur die griechisch-römische, sondern auch die ägyptische Antike in den europäischen Horizont einzubinden. Das heißt, diese Projekte zeichnen sich alle dadurch aus, eine Europäisierung des Mittelmeers zu betreiben. Das Mittelmeer als kultureller Hintergrund der griechisch-römischen Tradition und so weiter. Und die Union pour la Méditerranée oder auch andere Projekte zielen natürlich auf die Verwestlichung der Jugend, der Eliten, eine Einbeziehung zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht mit kulturellen Aspekten, die man nicht schlankweg ablehnen sollte, denn Verwestlichung heißt natürlich auch Freiheit und Frauenrechte im europäischen Sinn.
Sie, Wolfgang Kaiser, sehen im Gegensatz zum Historiker Fernand Braudel diesen mediterranen Raum eher als einen fraktalen Raum, als eine Zone de Passage, als einen Übergangsraum verschiedener Kulturen. Ist denn dieser andere Blick, den Sie haben auf diesen mediterranen Raum, im heutigen Konflikt in irgendeiner Weise von Bedeutung?
Ich glaube, von großer Bedeutung. Denn wenn man den Mittelmeerraum als eine offene Kontaktzone betrachtet, bedeutet das auch, dass man aus verschiedenen Perspektiven auf diesen Raum schauen kann. Und aus jeder Perspektive sieht man eben, dass das Mittelmeer keine geschlossene Badewanne, kein Binnenmeer ist, sondern jeweils sich öffnet zu anderen Räumen. Wenn man zum Beispiel die Situation Ägyptens oder des Vorderen Orients, des Osmanischen Reichs in der frühen Neuzeit nimmt, dann ist völlig klar, dass das westliche Mittelmeerraum sozusagen die Peripherie einer Peripherie war und dass für das Osmanische Reich, für den Handel in Zentralasien, im Indischen Ozean und so weiter, diese Orientierung sehr viel wichtiger war als der Levante-Handel mit den Europäern. Und wir sehen auch bereits im 12. Jahrhundert aufgrund jüdischer Quellen der Synagoge von Kairo, dass die Entwicklung der Handelsbeziehungen, der kulturellen Beziehungen sehr viel intensiver waren mit diesem Raum, Rotes Meer, Indischer Ozean, iranischer Raum, und sehr viel wichtiger waren auch im Vergleich zu dem, was an Handel im 12. Jahrhundert im westlichen Mittelmeerraum existent war. Insofern muss man auch unter geopolitischer Sicht differenzieren zwischen diesen verschiedenen Räumen. Das ist kein Nachteil, sondern meines Erachtens ein Vorteil, um einen realistischen Blick auf das Mittelmeer zu bekommen.
Ein realistischer Blick auf das Mittelmeer, das beinhaltet vielleicht auch zu sehen, dass in diesem Raum immer wieder mit changierenden, wechselnden Feindbildern gearbeitet wurde. Und wenn wir mal so eine der ältesten Figuren uns mal anschauen, das waren ja die Barbaren. Und diese Figur des Barbares taucht ja immer wieder auf in verschiedenen Konstellationen und zu verschiedenen Zeiten in diesem Raum.
Sie spielen natürlich auf die Trennung an, die in der griechischen Zivilisation ja eindeutig gemacht wurde. In gewisser Hinsicht braucht jede Kultur oder Zivilisation ihren Barbaren, um sich abzugrenzen. Andererseits finde ich, ist das Interessante an der Kontaktzone Mittelmeerraum natürlich, dass jeder der Barbar des eines anderen ist. Und wir gewissermaßen in einem kulturell und historisch derart gesättigten Raum leben, dass man nirgendwo als Erster hinkommt, dass man es immer schon mit anderen zu tun hat dass man die Konflikte eigentlich schon lange kennt, auch wenn es neue Konstellationen gibt, dass es sozusagen ein kulturell gesättigter Raum ist, in dem bestimmte Mechanismen, wie man Konflikte reguliert, immer wieder neu erfunden und tradiert werden. Und von daher man nicht in einer Situation eines Clashes of Civilizations ist oder eines Grand Divide, Big Divide zwischen Islam und Christentum und so weiter, sondern immer in sehr viel komplexeren Problemlagen. Es gibt fast nie binäre Konstellationen, Freund-Feind. Man ist immer zu dritt oder zu mehrt. Und da ist der Mittelmeerraum sicherlich ein Laboratorium, was sehr interessant ist.
Nicht ohne Grund wurde zum Beispiel das amalfitanische Seerecht, eines der ersten Seerechte überhaupt in diesem Mittelmeerraum kreiert. Und es gibt sicher noch andere Beispiele. Würden Sie denn sagen, Wolfgang Kaiser, es ist ein Laboratorium bis heute, wie man eben mit Konflikten umgehen kann?
Ich hoffe es. Zumindest suchen wir als Historiker natürlich nach Situationen, in denen man gerade solche komplexen Lernprozesse und Konfliktregulierung untersuchen kann. Und da ist natürlich der Mittelmeerraum gerade durch die Vielfalt und die Vielzahl von Ländern, Populationen, durch Migrationsbewegung, Mobilität ein hervorragendes Beispiel. Beim Seerecht zum Beispiel kann man hinter Amalfi zurückgehen und zeigen, das Zusammenspiel zwischen byzantinischen rhodischen Seerecht und den Formen des islamischen Seerechts, die sich entwickelt haben seit dem 8., 10. Jahrhundert schon. Insofern sind wir immer in einem Raum, wo man daran arbeitet, gleichsam in einem Puzzle sich irgendwie zusammenzufinden, was Gegnerschaft, Krieg, Konflikt und so weiter natürlich nicht ausschließt, aber man ist immer in einer Situation, wo man weiß, dass man dem anderen nicht entkommt.
Bis heute hält sich die Figur einer Dichotomie, einer großen Dichotomie, der Barbar über viele Jahrhunderte und eigentlich bis heute ist immer noch der Muslim. Sie als Historiker würden sagen, das ist eine absolute Verkürzung und es gibt in diesen Kontaktzonen auch sehr viel anderes, das wir bis heute eigentlich nicht mitgedacht haben.
Genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Meine, diese große Trennlinie hat eine historiografische Tradition, die im 20. Jahrhundert bis auf Henri Pirenne zurückgeht. Durch das Vordringen des Islams seien die Handelsverbindungen gekappt worden und so weiter. Wenn man aus verschiedenen Perspektiven auf diesen Raum und auf diese Zeit schaut, das heißt, wenn man sich die Sache von Kairo, Alexandria, der Levante anschaut, dann findet man sehr viel stärkere Handelsverbindungen im östlichen Mittelmeerraum und man findet sozusagen einen Abfall zum westlichen Mittelmeerraum hin, der aber an Unterschieden in der wirtschaftlichen, auch kulturellen Entwicklung liegt zwischen einem hochurbanisierten, hochkulturell entwickelten östlichen Mittelmeerraum oder eurasiatischen Raum bis hin zum indischen Subkontinent. Und demgegenüber sind sozusagen die europäischen Zivilisationen der italienischen Stadtstaaten sehen natürlich dann etwas mager aus, auch wenn man sie dann versucht, mit der Renaissance etwas zu annoblieren, ist es doch so. Und wir wissen es für das muslimisch beherrschte Andalusien ja auch, dass die Barbaren von dieser Blickwarte aus betrachtet natürlich eher aus dem Norden kamen.
Ist denn aus diesen Kontaktzonen, diesen produktiven Kontaktzonen, die ganzen andalusischen Entwicklungen, auch die ganzen Handelsbeziehungen, die ganzen Reisen von Gelehrten, die ganzen Reisen auch von Schriften, ist daraus etwas geblieben auch bis heute? Sind da irgendwelche Brücken noch geblieben, die heute noch anknüpfbar sind?
Zunächst würde ich sagen, ich möchte kein idyllisches Bild dieses Zusammenlebens zeichnen. Die Historiker, die über die Reconquista, die sogenannte, und das Fortbestehen der muslimischen Gemeinschaften von Mudejares auf der Iberischen Halbinsel gearbeitet haben, zeichnen natürlich ein sehr viel konfliktgeladeneres Bild mit blutigen Verfolgungen, Auseinandersetzungen. Es ist nun leider einfach so, dass man auch die sarazenische Eroberung anders sehen kann. Eroberungen von der einen wie der anderen Seite haben sicherlich stattgefunden. Aber die massive Bekehrung zum Islam kann nicht ausschließlich nur auf Verfolgung und Druck zurückgeführt werden. Und man könnte ja die Frage stellen, ob die Eroberungen im 14. und 15. Jahrhundert, die man Reconquista nennt, sich nicht gegen Spanier muslimischen Glaubens gerichtet haben, die mit demselben Recht sich als Spanier bezeichnet haben, wie die christlichen Ritter, die aus dem Norden kamen. Und wenn man eine Politik der Tolerierung sucht, anderer Religionen, dann findet man die eben im osmanischen Europa. Oder man findet sie in Vilnius, im Baltikum, im Königreich Polen in der frühen Neuzeit. In Vilnius wird Anfang des 17. Jahrhunderts eine Synagoge und eine Moschee gebaut, während man fast zur gleichen Zeit in Andalusien die Morisken, 400.000 Menschen, aus dem Lande treibt. Und ich würde sagen, wenn etwas bleibt, dann dass der Blick auf diese Situation konfliktgeladenen Zusammenlebens eben auch uns vielleicht Anregungen gibt, wie man in solchen Situationen Lösungen finden kann, die nicht unbedingt auf einen idyllischen Toleranzvorstellungen beruhen, sondern die den Konflikt als Lebenselixier von pluralen Gesellschaften denken.
Ist denn das Mittelmeer auch ein Laboratorium gewesen oder vielleicht immer noch für das, was wir hybride Kulturen nennen, von gemischten, vermischten Städten? Ich nenne hier Städte wie Kairo, Städte wie Alexandria, Städte auch natürlich italienische Städte, die mit einem großen Anteil an arabischen Immigranten lange Zeit gelebt haben. Kann man das so sehen als Historiker?
Da müsste man natürlich differenzieren. Die Segmentierung von ethnischen oder religiösen Gruppen, die viele Städte gekennzeichnet haben, deuten natürlich darauf hin, dass es unterschiedliche Formen des Zusammenlebens gegeben hat. Die Möglichkeiten, seinen eigenen Glauben zu leben, die Möglichkeiten auch des Glaubensübertritts, die Möglichkeiten von Heiratsverbindungen, der Vermischung von Bevölkerung, wenn man von Hybridität spricht. Das sind Sachen, die, soweit man es mit historischen Situationen und Räumen zu tun hat, die genügend komplex sind, genügend kulturell gesättigt und durch plurale Beziehungsverhältnisse aufgeladen sind, findet man das immer. Irgendwie müssen wir uns ja zusammenraufen.
Eine Zäsur in diesem Raum war sicherlich die Konstituierung von Nationalstaaten. Wie hat denn in dieser Nationalstaatenbildung des 18., 19. Jahrhunderts, wie hat sich das auf diesen mediterranen Raum ausgewirkt?
Ja, zumindest könnte man sagen, dass spätestens ab Napoleons Ägypten-Expedition, die Kollegen, die darüber arbeiten, sehen da natürlich eine Verbindung zwischen dem Prozess der Bildung von Nationalstaaten und den Projekten der Europäisierung des Mittelmeerraumes. Der kranke Mann am Bosporus, diese Figur wird in diesem Prozess geboren. Und die Vorstellung, dass das Mittelmeer die kulturelle Wiege Europas sei, und diese ganze Vorstellung werden dort geboren. Und von daher gibt es natürlich einen Trend zur Domination kulturell, des Kampfes auch, Philhellenismus gegen das Osmanische Reich. Und die ersten Versuche einer Kolonisierung im modernen Sinne, 1830 mit Eroberung Algeriens durch die Franzosen und die Protektorate, die dann folgen und so weiter. Und man tritt in eine andere Geschichte ein. Denn was mich interessiert, ist natürlich, dass es nach dem Niedergang des Römischen Reiches nie eine hegemoniale Phase einer Macht gab. Das östliche Mittelmeer wurde zwar als Osmanischer See bezeichnet, aber es kam nie zu einer hegemonialen Stellung, die das ganze Mittelmeer erfasst hat. Und diese Situation mit der europäischen Kolonialgeschichte und diesen Versuchen der Europäisierung des Mittelmeerraums ist eine neue Phase. Und wir stehen jetzt sozusagen nach der Entkolonialisierung wieder an einem Punkt, wo wir aber vielleicht etwas klüger geworden sein könnten, um die heutige Situation neu zu beurteilen.
Denn diese hegemoniale Position Europas im Mittelmeer ist natürlich auch verbunden mit einem ich sage es jetzt mal zugespitzt, gescheiterten Projekt einer Modernisierung auch des Staates, der, wie wir es jetzt auch heute erleben, immer als ein Stück fremd und auch entfremdet gesehen wurde und wird in dieser ganzen Geschichte.
Nun, Domination durch Europa muss man natürlich relativieren für die ganze Nahostfrage, wo die Europäer ja nur eine marginale Rolle spielen. Was die postkolonialen Konstruktionen und Staatsbildung und so weiter angeht, musste man jedes Land gesondert betrachten. Wenn man an das marokkanische Königreich denkt, die ja auf den Anspruch einer Geschichte, die bis auf ein Kalifat zurückgeht, verbunden ist. Das Hauptproblem ist aber ganz einfach, dass sich das, was wir als Staatsbildung bezeichnen, dann ja letztlich als entweder Militärherrschaften oder Clanherrschaften, Klientelwirtschaft und schamlose Bereicherung in den natürlichen Ressourcen der Länder durch postkoloniale Eliten herausgestellt hat. Und die bleiernen Jahrzehnte, die die Bevölkerung erlebt hat, hat sich ja verschärft, auch in der Hinsicht, dass zumindest für Tunesien die natürlichen Ressourcen des Landes ja hemmungslos ausgeplündert worden sind, um einen Tourismus zu finanzieren und bereitzustellen. Insofern sind wir da nicht völlig unschuldig an der Entwicklung, dass der Grundwasserspiegel massiv gesunken ist, die Landwirtschaft in große Bedrängnis gekommen ist und so weiter. Also Staatsbildung, Demokratisierung und so weiter, das wäre ein Problem, was von heute her neu diskutiert werden sollte. Und meines Erachtens möchte ich erstmal hören, was die Leute in den Freiheitsbewegungen in den Ländern selber dazu sagen und was sie als Demokratie sich vorstellen.
In diesem Bild von der bleiernen Zeit vermischt sich ja auch immer wieder dieses alte Bild, dieses tradierte Bild der muslimischen Weltgegend als eine feindliche Gegend, als eine problematische Gegend. Glauben Sie, dass sich dieses Verhältnis auch zum Islam jetzt ein Stück weit entspannen könnte, dadurch, dass wir diese Befreiungsbewegungen in diesen Ländern sehen und erleben?
Das ist natürlich eine große Hoffnung, denn man muss ja sehen, dass die Regime sich am Leben erhalten haben in Ägypten oder in Algerien, auch durch massive Unterdrückung islamistischer Bewegungen und Parteien, die bei den Wahlen große Stimmengewinne erzielen konnten und die man als Demokrat dann auch so zu akzeptieren hat, die aber natürlich die Gefahr in sich bergen, dass Formen von Regimes wie im Iran an die Macht kommen. Gegenwärtig, nach dem, was mir meine Freunde erzählen, besteht diese Gefahr nicht. Selbst die radikalen Islamisten halten sich sehr bedeckt. Das, was ich erhoffe, ist natürlich, dass sich die Situation so offen gestaltet, dass auch bei den Bewegungen, die sich politisch auf den Iran berufen, eine Debatte stattfindet, in welchen demokratischen Formen die Länder regiert werden können und welcher ihr eigener Platz in diesen politischen Systemen ist. Das ist ja nun gerade das Spannende einer Revolution, dass sie unerwartet kommt und dass der Ausgang offen ist. Und es wäre ja das Schlimmste für einen Historiker, wenn er sich gegen den historischen Wandel stellen würde. Aber die Intentionen der Leute, die ihr Leben dafür riskiert haben, dass sie frei ihre Meinung äußern können, muss unterstützt werden und muss dann auch unterstützt werden, wenn andere Bewegungen, islamische Bewegungen, ihnen diese Freiheit des Wortes wieder nehmen wollen. Wir sind da in einer Lage, die gab es schon öfter. Man musste aber auch nicht Walesa in Polen und die katholische Kirche in Polen unbedingt in allen Facetten unterstützen und konnte trotzdem für den Sturz des kommunistischen Regimes dort sein.
Gibt es denn in diesem maghrebinischen Raum, auch im arabischen Raum vielleicht, wir haben viel von Räumen gesprochen, so etwas wie eine genuine politische, auch demokratische Kultur, auf die zurückgegriffen werden könnte? Oder ist es tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, dass die ganzen Bewegungen jetzt ein Stück weit kulturell und politisch wirklich in ein Leeres hineingehen, wo sehr vieles neu erfunden werden muss?
neu erfunden auf jeden Fall, aber wir sind ja keineswegs in einer Situation der Leere, sondern wir sind in einer Situation, wo die Akteure dieser politischen Bewegung, aber auch diejenigen, die aus dem alten System, Machtapparat, Administrationen kommen, jeder hat sein eigenes kulturelles Gepäck. Und dieses Gepäck ist keineswegs religiös oder politisch eindeutig sauber. Die politischen Eliten sind in den westeuropäischen Ländern ausgebildet worden, zum Teil in Frankreich, oder sind nach London an die London School of Economics gegangen, wie einer der Söhne von Gaddafi. Es gibt die Präsenz, massive Präsenz amerikanischer Universitäten in Marokko, in der Türkei und so weiter. Das heißt, wir haben es mit Eliten zu tun oder auch in den Bewegungen mit jungen Leuten zu tun, die in ihrem eigenen Kopf eine Vielzahl von Vorstellungen präsent haben, traditionelle, in ihrer Familie her. Aber es gibt eben andere Räume und das mischt sich, wo westliche Werte im Sinne der westlichen Demokratie genauso präsent sind und zumindest in der Forderung nach freier Meinungsäußerung, nach Selbstbestimmungsrecht und so weiter sind das Forderungen, die mit anderen Elementen vielleicht inkompatibel sind. Das Spannende an der Situation und die eine der Kernfragen, finde ich, ist, wie dieser Übergang, wie die Transition organisiert wird. Denn das Problem einer erfolgreichen Revolution besteht ja darin, dass sie gestützt, zumindest passiv gestützt wird, von einer Mehrheit von Leuten, die sie nicht bewerkstelligt haben und die zum Teil noch nicht mal dafür waren. Und dass die Revolution oder die Transformation, um es neutraler zu sagen, bewerkstelligt werden muss von Leuten in der Administration, die ihr Mäntelchen in den Wind hängen müssen. Das heißt, der Erfolg der Revolution für die Revolutionäre hängt wesentlich ab von denen, die gar nicht dafür waren. In Tunesien, die sind in der Lage, dass dieselben Leute, die vorher unter Ben Ali da waren, immer noch da sind und sagen, ich distanziere mich von dem, was ich vorher gemacht habe. Und da müssten wir natürlich bereit sein, so weit wie möglich Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe zur Selbstbestimmung zu geben und versuchen, dass diese Bewegung dieses Risiko eingehen können und es auf einen guten Weg bringen können.
Das heißt, wenn wir auf den Barcelona-Prozess zurückkommen und auch auf den Prozess der Union pour la Méditerranée zurückkommen, Wolfgang Kaiser, hieße das, wir müssen gerade jetzt eigentlich lernen, wieder in Differenzen und vielleicht in ganz neuen Konzepten zu denken, um zu verstehen, um auch kulturell zu verstehen, was in diesen Regionen abläuft.
Das würde ich sagen und die Förderung von Projekten der Zivilgesellschaft, die Souveränität, eigene Entscheidung, demokratische Entscheidungsprozesse fördern, wäre meines Erachtens schon mal sehr wichtig. Und man müsste auch einfach das Risiko eingehen, gerade für solche Projekte wirklich etwas Geld in die Hand zu nehmen. Es ist meines Erachtens eine historische Chance für die Europäer, die daran interessiert sind, eine Form des gleichberechtigten, respektvollen, demokratischen, kulturell offenen und neugierigen Zusammenlebens mit unseren Freunden auf der Südseite des Mittelmeerraums ins Auge zu fassen. Der Optimismus der Leute, die in einer geradezu unwahrscheinlichen Disziplin und mit einem unwahrscheinlichen Mut sich dafür stark gemacht haben und ihr Leben eingesetzt haben, dem kann man nicht einfach sozusagen in der etwas gesättigten westeuropäischen Gleichgültigkeit gegenüberstehen und darin verharren.
Ein neuer, ein demokratischer Mittelmeerraum. Das war Wolfgang Kaiser, Professor für Neuere Geschichte an der Pariser Sorbonne und Spezialist für die Geschichte des Mittelmeeres. Im Gespräch mit Christoph Keller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.